Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich freue mich, heute hier zu sein und dass ich die Ehre habe, den Auftakt sozusagen auch in unsere Predigtserie zu machen, Worttransport 2022. Und bevor es so richtig losgeht, habe ich noch ein paar Bildchen mitgebracht. Ihr werdet heute ein paar Bilder sehen. Und mein erstes Bild, das ist dieses Bild. Und ich denke vielleicht, wow, das ist schön grün. Heute war das Wetter schon ein bisschen so, ne? Das hat uns schon so ein bisschen eingestimmt. Ja, es könnte wahrscheinlich auch dieses Jahr so werden, dass es wieder grün wird, dass es schön wird draußen. Man kann unterwegs sein, man kann spazieren gehen. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in die Story einer Familie. Es war vor 3 bis 4 Monaten im Oktober. Vielleicht haben manche von euch auch diese Geschichte mitbekommen. Eine Familie aus Berlin hat Urlaub gemacht im Bayerischen Wald. Und die haben einen Berg bestiegen an einem wunderschönen Tag. Und dann haben die Kinder noch ein bisschen gespielt auf dem Rückweg. Und auf einmal waren die Kinder weg. 2 der Kinder wurden gefunden, aber die dritte, die Tochter, die 8-jährige Julia, wurde nicht gefunden. Und die Eltern machen sich natürlich einen Kopf und überlegen, wo können wir das Kind finden? Wo sind wir langgelaufen? Wo könnte es jetzt sein? Sie suchen, suchen, suchen. Aber irgendwann geben sie auf. Sie müssen aufgeben, sie haben keine Chance. So wird die Polizei eingeschaltet. Und am Ende sind 1400 Menschen, Sicherheitskräfte auf der tschechischen und auf der deutschen Seite am Suchen. Es gibt mehrere Polizeihelikopter, die eingesetzt sind. Es sind verschiedenste Leute am Start. Und es sieht nach einer gigantischen Hilfsaktion aus. Es gibt Leute, die sagen, wir wollen privat auch mitsuchen. Da wird per Twitter dann kommuniziert, bitte bleibt zu Hause, sonst verlauft ihr euch auch. Überlasst es mal den Sicherheitsleuten. Und am ersten Tag keine Spur. Und so geht die Zeit dahin, man macht sich Gedanken, das kleine Mädchen, wie wird es weitergehen? Es ist kalt draußen, Oktober. Und dann kommt irgendwann die erlösende Botschaft nach 2 Tagen, dass ein Förster auf der tschechischen Seite das kleine Mädchen gefunden hat. Und ich fand es so bewegend, wie das so beschrieben worden ist, wie diese Polizisten dann sagen, und das war der Oberpolizist, der über seine Leute dann sagt, wie diese Botschaft so die Runde gemacht hat, als diese erlösende Botschaft bekannt geworden ist. Und hat gesagt, ich hab gestandene Männer bei mir. Aber es gab viele, die hatten Tränen in den Augen. Freude. Das Kind war verloren und ist wiedergefunden worden. Jetzt wissen wir auch, nicht alle diese Geschichten gehen so aus. In Deutschland verschwinden jedes Jahr Kinder. Das Gute daran ist, dass 50% der Kinder am nächsten Tag wieder da sind. Man sagt, nach einem Monat sind 80% der Kinder wieder da. Aber es bleiben immer auch ein paar übrig, von denen fehlt jede Spur. Und so geht es über Jahre. Und man kann sich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, die Situation der Eltern. Ich habe von einem Fall gelesen, als ich mich so vorbereitet habe, von einer Frau, die sich Vorwürfe macht. Dann kommt der Geburtstag des Kindes wieder und sie sagt sich, wäre ich doch damals nicht zur Arbeit, sondern ich hätte das Kind mit zur Schule begleitet. Aber es gibt natürlich auch die anderen Fälle, wo nach Jahren manchmal wieder ein Kind auftaucht, es ist wieder da. Und dann ist die Freude groß. Von unseren biblischen Geschichten wollen wir uns heute mit hineinnehmen lassen, wie es ist und wie Gott ist, der sich wünscht, dass Freude am Ende ist, dass die Kinder wieder zu Hause sind. Man könnte sagen, es geht in dieser ersten Predigt auch in unserem Grundgedanken, was wir machen wollen bei Worttransport, auch in diesen Worttransportabenden. Es geht darum, dass wir uns bewusst machen, wie Gott ist. Dass er ein Gott ist, der Menschen nach Hause lieben möchte, der sie nach Hause heimsucht. Ich möchte es mal so beschreiben. Ein vom Gott, der Menschen heimsucht. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein ganz besonderes Kapitel in der Bibel. Man könnte sagen, dieses Kapitel ist den verlorenen Kindern irgendwie gewidmet. Zumindest hat man so den Eindruck. Den verlorenen. Und vielleicht kennen manche dieses besondere Kapitel. Es wird im Lukas-Evangelium berichtet. Und das sind 3 Geschichten. Es geht immer ums Verlorensein. Wir möchten da ein bisschen hineinschauen. Ich möchte so durch drei Bilder euch so die Geschichten in Erinnerung rufen. Die erste Geschichte, die werden viele von euch kennen. Wahrscheinlich alle. Zumindest die, die früher auch mal im Kindergottesdienst oder so gewesen sind. Vielleicht ist jemand dabei, der heute das erste Mal zufällig reinschaltet in den Stream. Der wird wahrscheinlich noch nicht so diese Geschichten kennen, aber wer die Geschichte kennt, ich kenne sie schon lange. Eine tolle Geschichte. Und ich weiß noch, war ein sehr kleiner Junge, als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, von diesem Hirten, der 99 Schafe zurücklässt, um dieses eine Schaf zu finden. Keine Ahnung, ob es ein schwarzes Schaf war oder wie auch immer das aussah. Aber dieses eine Schaf, ich stelle mir das so vor, und so wurde uns auch die Geschichte erzählt, ja. Unsere Kinderstundentante damals hat erzählt, dass sie dann gezählt haben, 99. Wo ist das Hundertste? Bei jedem ist ja selber dann irgendwie Kopfkino angesprungen. Ich habe keine Ahnung, wie die Landschaft jetzt gerade bei dir ist. Aber meine Landschaft beim verlorenen Schaf ist, das ist israelische Landschaft. Das heißt, das ist ein karges Land. Und in meiner Geschichte hat das kleine Schaf sich irgendwann mal gelöst, ist dann weggerannt und jetzt hängt's da irgendwo, da wo Felsspalten sind, Dorngestrüpp ist. Und vielleicht seht ihr innerlich so ein bisschen diesen Hirten. Jesus berichtet zumindest von diesem Hirten, der sich auf die Suche macht nach diesem einen Schaf. Und bei mir ist es so, in meiner Geschichte ist es so, so stelle ich mir das vor, dass er unterwegs ist, dieses Schaf sucht, vielleicht ruft. An einer anderen Stelle sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und er ruft dieses Schaf. Und das Schaf traut sich vielleicht am Anfang noch gar nicht so richtig rumzublöken. Aber vielleicht ist das Schaf auch irgendwie wirklich hängen geblieben allein. Ist ja nicht aus bösem Willen vielleicht weggelaufen. Ist nur orientierungslos. Und dann blökt es. Mäh. Was macht dein Schaf gerade? Und dann stelle ich mir so vor, und der Schäfer kommt und er sieht das Schaf. Und dann gibt's tolle Bilder, manche auch so ein bisschen an der Grenze zur Kitschigkeit, aber der tut es dann über die Schultern. Er trägt es nach Hause. Habt ihr die Geschichte? Eine tolle Geschichte, die erzählt wird. Jesus erzählt sie. Und er möchte deutlich machen, ja, natürlich, es geht darum, Mensch, was für ein Einsatz der Hirte bringt Gott selber in Person. Und er sucht, und jedes Schaf ist so wertvoll, dass er bereit ist, auch andere zurückzulassen, nämlich auf die Suche sich zu begeben, ein Risiko einzugehen. Und da gibt es noch eine interessante Geschichte, das ist die Geschichte vom verlorenen Groschen. Also ich sage mal von der verlorenen Münze. Das könnte ich sagen, ist eine schwäbische Geschichte, ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Groschen, wie viel Münzen die gute Frau hatte, aber in dem Gleichnis wird es so beschrieben, dass da eine Münze ist und die ist verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob das die einzige Münze, die diese gute Frau hatte, war oder ob es viele waren, aber weil sie Schwäbin war, hat sie gesagt, jede Münze ist es wert. Und deswegen ist sie losgezogen. Ihr ganzes Haus hat sie auf den Kopf gestellt, hat mal wirklich noch mal Kehrwoche gemacht. Und vielleicht war sie irgendwo in eine Ritze gefallen. Und zwar, gleich kamen mir so Bilder, was mein Vater mir mal erzählt hat. Also nicht vom verlorenen Groschen, aber er hat erzählt vom verlorenen Ehering. Ja, bei ihm war das so, und wir als Familie, ich bekenne das ja immer, ich bin ja bekennender Ossi, bin drüben aufgewachsen, ja. Und damals war das so, ja, und ich erinnere mich noch daran, bei der Verwandtschaft gab es so einen Dielenboden, ja, die hatten ja nichts außer Dielenboden, das heißt, da waren so Lücken dazwischen, und da ist der Ehering rein. Er hat es suchen müssen, hat nicht gefunden, und dann hat er ihn ganz da unten gefunden, hat gesagt, er muss sich auf den Boden legen, um den wieder rauszukriegen. Ah, da war die Freude groß, als er ihn wieder hatte. Und so stelle ich mir in diese Geschichte vor, irgendwann findet die Frau den Groschen, diese Münze, und dann rennt sie, was macht sie natürlich? Sie geht in die Nachbarschaft zu ihren Freunden und sagt, ey, ich habe sie wiedergefunden. Meine Münze. Wow. Und jeder fragt sich, wo komme ich vielleicht in diesem Gleichnis vor? Wer bin ich? Bin ich die Frau, die Suchende? Bin ich vielleicht doch die Münze? Oh, ich bin wertvoll, schön, ja. Manche sagen, naja gut, wir sind nicht mehr die Krone der Schöpfung, wissen wir doch. Ne? Das Universum dreht sich nicht um uns. Und doch, wenn man genauer nachdenkt und sagt, na, vielleicht sind wir schon was Wertvolles in den Augen Gottes. Der blaue Planet ist doch einzigartig. Wie dieser Planet so beschaffen ist, dass menschliches Leben hier möglich ist. Und da könnte vielleicht ein Funken auftauchen. Wow, das ist schon was Wertvolles. Das hat Gott mit Liebe erdacht und gemacht. Aber ich will gar nicht so sehr in dieses Gleichnis einsteigen, sondern möchte noch eins erwähnen. Und das kennt ihr vielleicht auch. Und spätestens beim Konfi-Unterricht hat man es bestimmt dreimal gehört. Oder in Jugendgottesdiensten wird dieses Gleichnis rauf und runter gepredigt. Ja? Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Mensch, wer hat es nicht selber schon mal als Theaterstück aufführen dürfen, irgendwo auf einer Freizeit? Bekennt euch, wer hat es schon mal gespielt? Bin ich der Einzige? In unserer Zeit wurde das noch früher gemacht auf Freizeiten, ja? Ich weiß nicht, was ihr heute macht, ja? Wir damals waren noch aktiv, schauspielerisch, ja? Also auf jeden Fall, das war, eignet sich hervorragend neben Zachäus, würde ich sagen, ja? Aber wir können uns reinversetzen in diese Geschichte. Ich weiß nicht, wie das für euch war. Nochmal kurz so Revue passieren lassen. Welches Kopfkino springt da bei dir an? Wenn dieser Sohn kommt und er sagt, Vater, Geld her. Und der macht das sogar. Der gibt ihm seinen Anteil und der zieht los. Ich habe keine Ahnung, was für eine Sportkutsche der sich gekauft hat. Auf jeden Fall, da kommen irgendwann die Mädels, der Shampoo fließt und es ist eine super Zeit für ihn. Er genießt das Leben in vollen Zügen, bis eben nichts da war. Und dann sackt er ab. Und man spürt so richtig, boah, da ist ein Leben irgendwie gegen die Wand gefahren. Und er sackt tief ab. Er ist bei den Schweinen, muss sie füttern. Und für jeden Juden damals, der diese Geschichte gehört hat, sagt, schlimmer kann es nicht werden. Bei den unreinen Tieren ist er geendet. Und er muss sich vom gleichen Fraß dieser Tiere ernähren. Und dann geht es ihm, wie Schuppen fällt es ihm von den Augen. Und sagt sich, Mensch, jeder dumme Angestellte bei meinem Vater hat es besser als ich. Und er kommt zur Besinnung und macht sich auf den Weg zurück und sagt, das will ich versuchen. Ich will um Gnade flehen. Und viel krasser, als er sich vorstellen konnte, sein Vater empfängt ihn mit offenen Armen. Er läuft ihm sogar entgegen. Und jeder, der diese Geschichte schon mal gehört hat, sagt, oh ja, da war doch was. Ja, im Orient, wer etwas auf seine Würde hält, der rennt nicht, man schreitet. Aber man läuft nicht, man rennt nicht. Das machen die Jungs. Aber der Vater wird so geschildert. Das ist Gott. Er lässt seine Würde hinter sich. Und er ist bereit, aus Liebe rennt er zu seinem verlorenen Sohn. Seine verlorenen Töchter, seine verlorenen Kinder, Söhne und Töchter sind ihm so viel wert. Und am Ende steht die Freude. Überschwängliche Freude. Das ist in diesen drei Geschichten das Gleiche. Jetzt kann man diese Geschichten unter ganz verschiedenen Perspektiven anschauen. Und ich habe schon gesagt, ich überlege immer bei so Gleichnissen, vielleicht geht es dir ähnlich. Wo bin ich da? Was könnte damit gemeint sein? Und jede Geschichte hat auch in sich eine Wahrheit. Und derjenige kann sich glücklich schätzen, wenn er die Geschichte vom verlorenen Sohn hört oder liest, dass er sagt und überlegt, ja, vielleicht bin ich das. Und ja, natürlich, wir wissen, Menschen gehen verloren. Verloren heißt ja, irgendwo habe ich die Orientierung verloren und mein Leben ist koordinationslos. Und jeder Mensch, der irgendwie Jesus begegnet ist, ihn gefunden hat, sagt, oh ja, da habe ich einen Mittelpunkt endlich gefunden für mein Leben. Etwas, was meine Prioritäten aber völlig neu sortiert. Mein inneres Koordinatensystem wird neu ausgerichtet auf das, was wirklich zählt und wichtig ist. Aber das kann man den Menschen ja auch nicht einbläuen. Und ich sage euch auch, aus vielen Gesprächen weiß ich auch ohne Gott kann man glücklich leben, solange es gut geht. Und manchmal sind Krisen nicht die schlimmsten Situationen. Man hat noch mal die Chance, sich neu auszurichten. Alles, was ich schildere, steckt in diesen Gleichnissen. Aber es ist eine Perspektive, die ich betrachte, nämlich unsere menschliche Perspektive, dass wir uns überlegen, oh, wie ist das mit dem Verlorensein? Oh ja, das ist nicht gut für uns. Aber ich möchte heute unsere Perspektive verändern. Denn ich bin davon überzeugt, dass es in diese Geschichten, in diesen drei Gleichnissen, die Jesus erzählt, eben nicht nur darum geht, um unsere Verlorenheit und wie schlimm es ist, dass wir unser Glück verpassen und es wäre doch gut, wieder zum Herrn zu gehen. sondern ich möchte es aus der anderen Seite sehen, nämlich aus der Perspektive Gottes. Denn das, glaube ich, können wir in diese Geschichten entdecken. Es ist vor allem die Perspektive Gottes, die hier berichtet wird. Es ist nicht unser Schmerz nur, den wir durch Verlorenheit erleiden. Ja, das stimmt, aber das wäre zu schmal gedacht. Diese Geschichten sind größer. Sie zeigen uns etwas über das Herz Gottes, nämlich dass es sein Schmerz ist, wenn wir ihm verloren gehen. Und auf einmal, finde ich, kommt da noch mal eine ganz andere, eine viel größere Dimension hinein, dass es Gottes Schmerz ist, wenn ihm eins dieser Kleinen verloren geht. Vor unseren Gleichnissen, die Jesus da erzählt oder die Lukas so zusammenfasst, gibt es eine kurze Passage. Es ist die Passage, wo der Anlass dieser Gleichnisse beschrieben wird. Und der Anlass ist eine Hinterfragung. Da heißt es, immer wieder kamen viele Zollannehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Und jetzt kommt's. Die Schriftgelehrten und Pharisäer ärgerten sich und schimpften. Mit welchem Gesindel gibt der sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da fühlen sich welche ungerecht behandelt. Und sie sagen, wenn du von Gott bist, warum verschwendest du so viel Ressourcen für die, darf man das so sagen, ich mach's einfach, für die Arschlöcher da draußen? Warum so wenig Aufmerksamkeit für uns? Wir bemühen uns doch redlich. Und Jesus versucht den Pharisäern und Schriftgelehrten mit diesen Gleichnissen, ich sag mal, darzustellen, warum der Himmel es zur Chefsache erklärt hat, dass Gott selber in menschliche Person auf diesen Planeten kommt, um das Verlorene zu suchen, zu finden und heimzusuchen, heimzulieben zu sich. Und dann kommen unsere drei Geschichten, unsere drei Gleichnisse. Und auf einmal beginne ich nochmal neu hinzuschauen und merke, oh, da geht's ja nicht nur um mich, um mein Glück. Nein, es geht darum, dass der Schöpfer daran leidet, eben nicht nur, dass der Tobi weggelaufen ist, sondern da gibt's noch so viel mehr. Der Schöpfer leidet daran, wenn Menschen die Orientierung verlieren. Wenn wir Gott, den Schöpfer, aus unserem Koordinatensystem streichen. Wenn er vielleicht irgendwo noch eine Randrolle mitspielen darf, aber nicht mehr das Zentrum unseres Lebens ist. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wenn wir davonlaufen, wenn wir gegen die Wand fahren, wenn wir Schuld auf uns laden. Nein, es ist ihm nicht egal. Er liebt uns. Und es schmerzt ihn, wenn Menschen verloren gehen. Und auf einmal merke ich, boah, Verlorenheit ist so viel mehr als nur, das ist irgendwie die Hölle oder sonst irgendwas. Nein, es ist ihm verloren gegangen und beschreibt zutiefst dann seine Sehnsucht, dass er alles einsetzt, damit er sie wieder findet. Damit am Ende wieder Freude ist. Und Freude ist dann, wenn jemand nach Hause kommt. Und keine Geschichte, finde ich, stellt das besser dar als die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo er wieder kommt und da kriegt er einen Mantel, alles wieder geschenkt, er wird als Sohn eingesetzt. Was für eine Geschichte. Manche der kritischen Hörer damals haben auch damals schon die Nase gerümpft. Ja, ist das denn gerecht? Jesus spürt es und er führt das Gleichnis weiter aus. Und auf einmal merkt man, das Sorgenkind in diesem Gleichnis ist gar nicht mal der verlorene Sohn. Das Sorgenkind ist derjenige, der zu Hause geblieben ist. Der nie weggegangen ist. Und auf einmal bekommt das Ganze nochmal eine Wendung. Und ich stelle mir das so vor, da wird gefeiert, der Braten duftet und der ältere Sohn kommt von der Arbeit nach Hause. Er hört das Tanzen, also die Musik und sieht das alles. Er sieht die Kellner beim Rein- und Rauslaufen mit den tollen Getränken und den tollen Dingen, die man essen kann. Er guckt seinen Personalausweis an und sagt, Moment, ich habe heute gar nicht Geburtstag. Was ist los? Vater, hast du? Nee, ist der 1. April. Da fragt er einen, der draußen reinläuft, was ist passiert? Habe ich was nicht mitbekommen? Und da sagt er, ja, du hast was nicht mitbekommen. Dein Bruder ist wieder da. Freu dich. Und er sagt, scheiße. Toll. Für den? Und wir schauen hinein, was passiert. Da ist es, da kam sein Vater zu ihm und redete ihm gut zu, komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Ich habe Jungschar gemacht, Teamkreis, ich war in jedem Gebetskreis, ich bin Sonntag sogar 5 Minuten früher gekommen. Ich habe alles für dich getan, ich habe den 10., sogar den 11. und den 20. gegeben, ich habe alles gemacht, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege, ein bisschen Wohlstand gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Spürt ihr die Bitterkeit? Sein Vater, der rede ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Klammer auf, hast du es denn nicht gemerkt? Klammer zu. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein, denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Wow. Wir wissen nicht genau, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Hat er sich vielleicht doch noch überreden lassen, reinzukommen? Lukas 15 lässt diese Geschichte ganz bewusst offen. Und wieder frage ich mich, wo bin ich in dieser Geschichte? Oh ja, ich entdecke mich manchmal im verlorenen Sohn. Ich mache mein eigenes Ding und gehe meine Wege. Manches fahre ich vor die Wand. Aber ich entdecke mich auch im Zweiten. Bin manchmal Gottes Sorgenkind. Wisst ihr warum? Weil ich in meinem Büro sitze, alles für den Herrn tue, aber die Menschen draußen sind mir oft egal. Ich strenge mich an und bemühe mich, für den Herrn alles richtig zu machen. Und ich entdecke manchmal, oh, ich habe meinen Bruder vergessen, meine Schwester, die noch nicht da sind. Jetzt könnte man sich fragen, ja, was sollen wir tun heute? Auf was steuerst du jetzt hin in deiner Predigt? Auf einen Ort. Auf die Veranda. Und ich möchte euch erzählen, wie meine verlorene Sohngeschichte irgendwie aussieht. Und bei mir taucht im Kopf immer eine Veranda auf. Und ich stelle mir so vor, es heißt ja, der Vater hielt Ausschau nach seinem Sohn. Es war keine Zufallsbegegnung, dass er ihn, ach, zufällig bin ich mal gerade und sehe dich, dass du hertappst. Also in meiner Geschichte vom verlorenen Sohn steht der Vater täglich auf der Veranda. Und er liest nicht irgendwie gelangweilt Zeitung. Nein, mein Vater wartet auf der Veranda. Kannst du dir Gott vorstellen, wie er wartet auf die verlorenen Söhne und Töchter? Es ist nicht so, heuer, vielleicht kommen sie. Sondern mein Vater ist auf der Veranda und er steht auf den Zehenspitzen und hält Ausschau nach uns. Mein Vater hat volle Sehnsucht, Blicke der Liebe, die er ausstreut in die Welt hinein und er wünscht sich nicht sehnlicher, als dass die Verlorenen gefunden werden und sich finden lassen. Und ich habe mir überlegt, was könnten wir lernen vielleicht von dieser Geschichte? Wenn wir ja festgestellt haben, Mensch, ich bin nicht der verlorene Sohn, was mache ich denn jetzt? Wenn du der ältere Sohn bist, dann komm mit auf die Veranda. Und halt Ausschau nach dem Verlorenen. Und Worttransport, was wir beginnen wollen, habe ich vorhin schon gesagt, das ist nicht, dass wir irgendwelche Phrasen auswendig lernen. Natürlich überlegen wir auch, wie wir Dinge formulieren können, aber eigentlich geht es um unsere Haltung. Und ich glaube, unsere Haltung startet auf der Veranda. Dass wir wie Gott Ausschau halten. Dass uns die anderen nicht egal sind. Dass wir uns neben unserem himmlischen Vater stellen und dass wir Teil von ihm, von seiner Mission sind, nämlich Ausschau zu halten. Mein Lehrer in Liebenzell hat damals immer gesagt, der Heilige Geist arbeitet zu allen Zeiten an allen Menschen. Oh ja, Gott arbeitet an den Menschen auch heute in Ditzingen, in Ludwigsburg, in Hemming, in unserem Bezirk. Und ich glaube, dass Menschen offen werden für den Herrn. Die Frage ist nur, ob wir sie sehen. Und ich möchte sie nicht übersehen. Und ich merke, dass ich so oft in meinem Raum da hinten in der Ecke bin, aber nicht auf der Veranda, nicht auf dem Ausguck. Und ich schaue nicht mehr rum. Und das hat was zu tun mit meiner Wahrnehmung, mit meinem Herzen. Und wir könnten jetzt auf die Veranda gehen. Und es ist eigentlich ganz einfach. Indem wir uns bewusst machen, jetzt vielleicht einfach mal ein paar Augenblicke noch still sind und einfach noch mal uns überlegen, wenn ich so auf der Veranda bin, also wenn ich auf der geistlichen Veranda meines Lebens so entlang spaziere, rumschaue, was für Menschen fallen mir da auf? Vielleicht Leute, an denen du schon eine Weile dran bist, für die du auch betest. Vielleicht in deiner Verwandtschaft, Familie, Nachbarschaft, Arbeitskollegen, ja, vielleicht sogar der Chef. Ah, vielleicht der nicht. Ah, doch, auch, ja. Aber einfach so die Menschen, mit denen wir einfach zu tun haben. Denn wir sind ja nicht per Zufall hier, sondern da, wo wir sind, will Gott uns gebrauchen. Und ich sage auch nicht, das ist jetzt der Kniff, damit nächste Woche 5 gute Gespräche entstehen. Darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, sind wir auf der Veranda? Und haben wir Augen der Liebe und schauen um uns die Menschen an. Dass wir erspähen können, wo ist vielleicht jemand, der so ein bisschen sich nach Hause orientiert. Denn es bringt ja nichts, hinzulaufen und Leute per Zwang zurückzuziehen. Nein, die Liebe Gottes zwingt nicht. Aber dass Gott uns offene Augen des Herzens schenkt, wo sind Menschen gerade offen? Und dass er uns dann Mut schenkt und ein paar gute Worte. Aber es beginnt damit, dass wir auf die Veranda gehen. Und ich möchte euch einladen, kommt raus aus euren Zimmern. Auch wenn es schön ist und gemütlich und das Sofa ist schön weich. Und in Corona, ja, wir haben das Sofa genossen, manchmal haben wir es auch gehasst. Wir wollten doch raus. Hey, jetzt können wir raus, auf die Veranda. Komm auf die Veranda. Und fang an zu beten für dein Umfeld, für die Menschen. Und ich möchte dich einladen, jetzt ein paar Augenblicke auf die Veranda. Komm ans Geländer und schau raus. Wen siehst du? Ich lebe nicht dein Leben, du lebst dein Leben, du kennst die Menschen, mit denen du zu tun hast. Bring sie doch vor Gott und sag, hier bin ich, Herr. Und vielleicht hast du gar nicht viele Worte, ist auch nicht schlimm, aber vielleicht diese paar kurzen Worte. Herr, erbarme dich. Und in denen ist vielleicht alles schon gesagt. Herr, erbarme dich. Und es geht nicht darum, dass du die Menschen ziehst. Nein, er muss es tun. Aber wir wollen auf der Veranda sein, auf Posten. Ein paar Augenblicke Zeit auf der Veranda und dann schließe ich mit dem Gebet. Und danke, großer Gott, dass du uns einlädst, mit dir auf der Veranda zu sein, Ausschau zu halten. Danke, dass du uns nicht überforderst, uns, dass wir gleich wieder rennen müssen. Nein, wir wollen Ausschau halten. Und du siehst die Menschen, die uns gerade gekommen sind. Und wir bitten, Herr, erbarme dich über ihrem Leben. Und offenbare dich in ihrem Leben, sodass sie eine Sehnsucht in ihr Herz bekommen. Und vielleicht sind wir die Menschen, die den Weg zeigen können. Du siehst alle Begegnungen, alle Menschen, alle Umgebungen, in denen wir leben. Und du kennst die Menschen, du liebst sie und schenkst, dass wir sie auch lieben können. Und wir wollen sie zu dir bringen und bitten dich, Herr, erbarme dich über unseren Orten, unsere Nachbarschaften, mit den Menschen, wo wir zu tun haben. Und segne uns und unsere Worte. Amen.